sind die Krisen alle wieder da. Es geht darum, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, um unsere Krisen zu lösen, um uns beizustehen, uns zu helfen und zu befreien. Jesus kam auf diese Welt. Er kam und er diente den Menschen. Darüber haben wir letzte Woche von Hannah eine großartige Predigt gehört. Jesus kam und er diente den Menschen. Und er möchte auch uns dienen. Und eine Sache, wie er uns dienen möchte, darüber möchte ich heute sprechen. Er möchte dir und mir dienen. Er kam in diese Welt, um zu dienen, indem er Menschen heilte. Jesus kam, er sah und er heilte. Gleich zu Beginn seines öffentlichen Wirkens, nachdem er getauft worden war, er war damals ungefähr 30 Jahre alt, kam Jesus in die Synagoge von Nazareth. Das war die Stadt, wo er aufgewachsen war, die Stadt seiner Jugend. Und bis zu diesem Zeitpunkt hatte Jesus fast überhaupt keine Wunder gewirkt. Und Jesus kam so in den Gottesdienst, aber irgendwie wussten die Menschen schon, ja, dieser Jesus, der ist irgendwie was Besonderes. Da war seine Taufe gewesen, die war irgendwie besonders gewesen, als Johannes der Täufer ihn getauft hatte. Und so reichte man ihm die Schriftrolle, die an dem Tag vorgelesen werden sollte, die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Und Jesus rollte diese Rolle so auseinander und er las vor aus Jesaja Kapitel 61, die Verse 1 und 2. Ein Text, in dem es um den verheißenen Messias ging, den die Juden damals erwarteten. Und Jesus las vor, ich lese aus Lukas Kapitel 4, ab Vers 18. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehend werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Und als Jesus das so vorlas, da merkten die Menschen schon, irgendwie ist das anders, wenn Jesus aus der Bibel vorliest. Irgendwie sind es nicht nur irgendwie alte Worte, die da vorgelesen haben. Irgendwie ist da eine Aktualität drin. Und sie haben ihn gefragt und ihn erwartungsvoll angeschaut. Ja, und was ist jetzt mit diesem Text? Und Jesus antwortet ganz schlicht und sagt, heute ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren Wirklichkeit geworden. Anstatt eine Lehre darüber zu halten, was der Messias denn tun würde, und was dieser Text denn in seiner Tiefe und theologischen Bedeutung alles mit sich bringt, sagt er einfach, das passiert jetzt. Das trifft auf mich zu. Ich bin der, von dem da die Rede ist. Und Jesus tat genau das, was in diesem Vers stand. Er verkündete die gute Botschaft, er führte Gefangene in Freiheit, unterdrückte, dass sie befreit wurden, Blinde, dass sie gesehen, Lahme, dass sie gingen. Und Petrus, einer der Jünger von Jesus, der von Anfang an in diesen Jahren bei ihm war, hat einige Jahre später das Wirken von Jesus in einem einzigen Satz zusammengefasst. Und diesen Satz finden wir in Apostelgeschichte 10, Vers 38. Dort hält Petrus quasi so eine Art Predigt. Und dann sagt er einen Satz über Jesus. Er zog umher, tat Gutes und heilte alle, die vom Teufel bedrängt waren. Denn Gott war mit ihm. Er zog umher, tat Gutes und heilte alle, die vom Teufel bedrängt waren. Denn Gott war mit ihm. Jesus heilte. Und seine Heilungen, die waren vielfältig. Jesus heilte klassische Krankheiten. Menschen, die Fieber hatten oder Aussatz, was man heute wahrscheinlich als Lepra identifizieren würde. Er heilte sie. Sie waren einfach krank. Und er heilte sie. Er heilte Menschen, die körperliche Einschränkungen hatten. Lahme, würde man vielleicht heute sagen, orthopädische Beschwerden. Aber auch Blinde, die nicht sehen konnten, heilte er. Er heilte aber auch die, die in ihrem Herzen Heilung brauchten. Er heilte sie von ihrer Schuld, indem er sie ihnen vergab. Er heilte sie von ihrer Scham und von dem Gefühl der Minderwertigkeit. Und er zeigte ihnen, dass sie in seinen Augen und in Gottes Augen wichtig und wertvoll sind. Er heilte ihre Herzen, ihre Seelen. Er heilte auch Menschen, indem er sie von Dämonen befreite und sie in Freiheit führte, ein Leben in Freiheit und in Selbstbestimmung zu führen. Sogar Tote erweckt er wiederholt zum Leben. Und das griechische Wort für heilen, iaomai, das bedeutet nicht nur heilen, das bedeutet auch wiederherstellen. Jesus stellte durch das, was er tat, den Zustand wieder her, wie Gott sich uns Menschen eigentlich gedacht hat. Als Gott uns Menschen geschaffen hat, hat er uns sehr gut geschaffen. Er hat uns gesund geschaffen an Körper, Geist und Seele. Und durch Jesus heilen fand eine Wiederherstellung im Leben der Menschen statt. Die Menschen wurden wiederhergestellt zu dem, was Gott sich eigentlich gedacht hat. Weil wir Menschen uns von Gott abgewandt haben, weil wir unser Leben ohne Gott leben, weil wir Gott ignorieren, gegen seine Gebote verstoßen, häufig zuerst an uns selbst denken und der andere ist uns nicht so wichtig, ist das Böse Teil dieser Welt. Und Unfreiheit, Blindheit, Krankheit, Unterdrückung sind eher der Standard als die Ausnahme in unserem Leben und dem Leben dieser Welt. Das Böse kam in die Welt, weil wir Menschen dem Teufel unser Ohr geschenkt haben und weil wir es heute immer noch viel zu häufig tun. Und all diese Dinge nutzt der Teufel, um uns zu bedrängen. Er versucht, Gottes Schöpfung zu zerstören und uns Menschen voneinander und von Gott zu entfremden. Er zerstört Leben, er zerstört Beziehungen, er zerstört diese Welt. Doch Jesus, er kam, um zu heilen. Er kam, um wiederherzustellen. Den Zustand des Friedens, den Zustand der Freiheit und den Zustand der Gesundheit. Er kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Er kam, um uns zu heilen. Und das gilt heute wie damals. Genau wie damals Jesus die Menschen heilte, möchte er auch heute uns heilen. Er möchte uns heilen an Geist, Seele und Leib. Er möchte uns heilen in unseren Beziehungen zu anderen Menschen und zu Gott. Er möchte uns befreien von Angst und von Krankheit. Und so möchte ich uns alle fragen, so möchte ich euch fragen, so möchte ich mich fragen, wo bist du vom Teufel bedrängt? Wo hast du deinen Frieden, deine Freiheit oder deine Gesundheit verloren? Wo brauchst du Wiederherstellung? Ich möchte, dass wir heute zu Jesus kommen und erwarten, dass er wiederherstellt, dass er heilt. Vollkommene Wiederherstellung und vollkommene Heilung werden wir erst dann erlangen, wenn wir einmal im Himmelreich bei Gott sind. Wenn wir einmal bei ihm sind, dann wird jeder Schmerz, jede Krankheit, jede Trauer, jede Träne endgültig weggetan werden. Dann wird alles vollkommen wiederhergestellt werden. In Gottes Reich. Doch Jesus sagt, das Reich Gottes ist jetzt schon hier mitten unter uns. Das Reich Gottes ist natürlich eine Hoffnung, auf die wir uns freuen. Auf ein Leben in Gottes Herrlichkeit. Ein Leben in seinem Reich, das erwarten wir. Doch es ist nicht nur eine vage Zukunftshoffnung. Es ist etwas, was jetzt schon hier auf dieser Welt anfängt. Denn mit Jesus ist das Reich Gottes angebrochen. Das Reich Gottes ist mitten unter uns und es breitet sich aus. Und deswegen dürfen wir bitten und vertrauen und erwarten, dass jetzt schon Jesus heilt und jetzt schon Jesus wiederherstellt. Doch wie läuft das eigentlich, wenn Jesus heilt? Was mussten die Menschen tun, damit sie geheilt wurden? Was müssen wir heute tun, wenn wir geheilt werden wollen? Und dazu habe ich euch drei Punkte mitgebracht, die dazu beitragen, die keine automatische Anleitung sind und trotzdem wichtig zu beachten sind. Und diese drei Punkte sind Bitte, Vertraue und Liebe. Bitte, Vertraue und Liebe. Die Menschen, die geheilt werden wollen, sie kamen zu Jesus. Jesus ist den ersten Schritt gegangen. Er ist auf diese Welt gekommen. Aber dann hat er sich den Menschen nicht aufgedrängt, sondern er hat die Menschen zu sich kommen lassen. Er heilte auch nicht jeden, der irgendwo auf dieser Welt war. Er heilte die Menschen, die zu ihm gekommen sind und ihn um Hilfe gebeten haben. So zum Beispiel der blinde Bartimäus. Er saß am Straßenrand und er hörte, wie Jesus vorbeiging. Er hörte die Menschenmenge und er rief, Jesus, erbarme dich meiner. Und die Menschen wollten ihn zum Schweigen bringen, weil er sie genervt hat und weil sie selber Zeit mit Jesus verbringen wollten. Aber er hörte nicht auf und er ruft, Jesus, Jesus, Jesus. Er ging den Menschen auf die Nerven. Vielleicht ging er sogar Jesus auf die Nerven, ich weiß es nicht. Aber er schrie so lange, bis er endlich zu Jesus gebracht wurde. Aber was hat Jesus gemacht? Er hat nicht gesagt, okay, sei geheilt. Sondern Jesus hat ihn gefragt, was willst du, was ich dir tun soll? Jesus, du siehst doch, der ist blind. Ist doch klar, was er will. Wahrscheinlich wusste Jesus ziemlich genau, was er wollte. Und trotzdem hat er ihn gefragt. Jesus weiß, was du brauchst. Jesus weiß, was ich brauche. Er kennt unsere Bedürfnisse, er kennt unsere Herzen besser als wir selbst. Aber er erwartet trotzdem, dass wir ihn darum bitten. Er macht nicht einfach, was er denkt, was wir brauchen. Er übernimmt nicht die Kontrolle in unserem Leben. Er erwartet, dass wir kommen zu Jesus und ihn bitten. Und das ist das Erste, was ich dir sagen möchte. Wenn du Wiederherstellung brauchst, wenn du Heilung brauchst, komm zu Jesus und bitte ihn darum. Und diese Bitte führt uns auch zum zweiten Punkt, Vertraue. Denn diese Bitte ist auch schon der erste Ausdruck unseres Vertrauens. Denn ohne Vertrauen gibt es keine Heilung. Ja? Johannes hat uns vorher den Witz erzählt von dem Arzt. Ich meine, der Arzt, der zu diesem Ingenieur kam, der hatte wahrscheinlich nicht wirklich Vertrauen in seine Heilung. Ich würde auch niemals zum Automechaniker oder zum Ingenieur gehen und ihn bitten, meine Zähne zu reparieren. Der hat bestimmt passende Zangen, mit denen er meine Zähne rausreißen kann. Und auch einen Bohrer, mit dem er den ganzen Zahn wegbohren kann. Aber ich habe einfach kein Vertrauen in seine Fähigkeiten, meine Zähne zu reparieren. Und deswegen bitte ich ihn nicht darum. Und so ist auch unsere Bitte zu Gott, uns zu heilen, ein erster Ausdruck unseres Vertrauens. Denn wir bitten ja nur jemanden, von dem wir auch irgendwie etwas erwarten, dem wir auf irgendeine Art und Weise vertrauen. Doch echtes Vertrauen, echter Glaube ist noch etwas mehr. Wenn ich jemand wirklich vertraue, dann ist in meinem Herzen eine Erwartung. Dann ist in meinem Herzen eine innerliche Überzeugung, dass mein Vertrauen auch begründet ist. Dann verlasse ich mich voll und ganz auf diese Person. Dann gibt es zuerst mal keinen Plan B. Ich denke, dass das einer der Gründe ist, warum in armen Ländern häufig mehr Heilungen geschehen als in reichen Ländern. Denn wir bitten zwar Jesus um Heilung, aber eigentlich vertrauen wir auf unseren Besuch nächste Woche beim Arzt und auf die 3 Tabletten, die wir schon geschluckt haben. Wenn die Menschen in armen Ländern vielleicht gar keinen Arzt um die Ecke haben und wenn, nicht das Geld, ihn zu bezahlen. Und dann bleibt keine andere Wahl, als auf Gottes übernatürliche Heilung zu vertrauen. Und so möchte ich uns herausfordern, ermutigen, wenn wir Jesus um Hilfe bitten, dann lasst uns auch unser Vertrauen auf ihn setzen. Lasst uns erwarten, dass er uns heilen kann und darauf vertrauen, dass er das tun kann. Und ich möchte, dass ihr mich nicht falsch versteht, deswegen noch 2 Gedanken. Ich möchte damit nicht sagen, es ist schlecht, zum Arzt zu gehen. Es ist sinnvoll, zum Arzt zu gehen. Meine Frau zum Beispiel hat schon mehrmals erlebt, dass Gott ihr gezeigt hat, welche Krankheit sie oder eins unserer Kinder hatte. Und dann ist sie zum Arzt gegangen und hat gesagt, guck mal, meiner Tochter geht es nicht so gut, ich glaube, einmal war es Scharlach. Meine Tochter hat Scharlach. Und dann meinte der Arzt, nö, die Symptome stimmen nicht. Die hat keinen Scharlach. Und dann meint sie, doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie Scharlach hat, bitte machen Sie einen Test. Und irgendwann hat sie den Arzt dazu, den Test zu machen, der Arzt hat den Test gemacht und unsere Tochter hatte Scharlach. Und hätte Gott nicht einfach den Scharlach wegnehmen können? Wahrscheinlich hätte er das tun können. Warum hat er es nicht getan? Ich weiß es nicht. Aber er hat meiner Frau irgendwie den Eindruck gegeben, unsere Tochter hat Scharlach. Und das war tatsächlich nicht das einzige Mal. Und ich glaube, Gott hat mir damit was gezeigt oder uns allen vielleicht. Auch gute Medikamente sind ein Geschenk Gottes. Und zu sagen, ich darf nur auf Gott vertrauen, deswegen darf ich nicht zum Arzt gehen und die Mittel benutzen, die wir auch haben, würde ich als nicht sinnvoll und nicht klug bezeichnen. Wir dürfen Medikamente benutzen, wir dürfen zum Arzt gehen und trotzdem letztlich darauf vertrauen, dass unser Arzt letztlich Gott ist. Und dass selbst wenn die Medikamente wirken, letztlich Gott ist, der unseren Körper wiederherstellt und uns heilt. Und das Zweite ist, was mir noch wichtig ist, dass manche meinen, dass Heilung vollkommen in unserer Macht steht als Christen. Wir müssen nur genug glauben. Und wenn du nicht geheilt wirst, dann liegt es daran, dass du auch nicht genug glaubst. Und das ist aus meiner Sicht Quatsch. Heilung ist kein Automat. Wenn ich oben nur die richtige Münze reinschmeiße, kommt unten auch die Cola raus. Es ist nicht einfach so, ich muss nur genug glauben, dann werde ich schon geheilt werden. Denn die Verheißung vollkommener Heilung und Wiederherstellung gibt es letztlich erst in der Ewigkeit. Gott ermutigt uns, um Heilung zu bitten. Und trotzdem ist Heilung letztlich zumindest ein Stück weit auch ein unverfügbares Geschenk von Gottes Gnade. In 1. Korinther 12 ist von Gnadengaben der Heilung die Rede. Wenn Heilung immer funktionieren würde und wenn wir nur glauben, dann müsste es doch keine Gnadengabe mehr sein. Dann wird es doch einfach zack, immer funktionieren. Oder zum Beispiel Timotheus hat Probleme mit seinem Magen. Und Paulus sagt ihm, da trink doch ein bisschen mehr Rotwein, um deinem Magenproblem zu helfen. Ja, damals war sauberes Wasser gar nicht so leicht zu bekommen. Und wenn man Wasser getrunken hat, dann konnte es immer sein, dass da irgendwelche Keime drin waren. Und Rotwein war durch den Gärungsprozess dann eher sauberer und deswegen besser für den Magen. Und es war auch nicht so ein starker Wein wie heute. Aber ja, wenn Heilung immer nur so verfügbar wäre, dann würde doch zumindest der Apostel Paulus einfach sagen, sei geheilt im Namen Jesu. Aber nein, er sagt, trink ein bisschen Rotwein. Das ist der gleiche Paulus, von dem in der Apostelgeschichte berichtet wird, dass Kranke am Wegrand lagen. Paulus ging vorbei und der Schatten von Paulus ist auf diese Menschen gefallen und die Menschen sind einfach gesund geworden. Der gleiche Paulus, der solche unglaublichen Wunder erlebt hat, sagt zu seinem engsten Freund, trink ein bisschen Rotwein gegen deine Bauchschmerzen, anstatt ihn einfach zu heilen. Und das zeigt uns, aus meiner Sicht zumindest, Heilung ist ein Geschenk Gottes und Gott sagt uns, seid vertrauensvoll, erwartet, dass ich heile. Und trotzdem bleibt es ein Stück weit in der Souveränität Gottes. Wir verstehen nicht immer, warum Gott manchmal heilt und manchmal nicht. Aber er ermutigt uns, er lädt uns ein, voll Vertrauen zu ihm zu kommen und ihn zu bitten. Zu ihm als zu unserem liebenden Vater. Und der letzte Punkt, bitte vertraue und liebe. Das Letzte, was ich dazu mitgeben möchte zum Thema Heilung, ist, Heilung wird häufig katalysiert, ermöglicht durch Liebe. Jesus heilte nicht einfach so. Die Not der Menschen bewegte ihn. Er sah die Not der Menschen und er litt mit ihnen. Er handelte aus einer Liebe heraus. Es ging ihm nicht darum zu zeigen, guck mal hier, ich hab's drauf, ich bin Superman, ich kann alle heilen, zack, 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 zack. Es ging ihm bei der Heilung nicht um Selbstdarstellung. Die Menschen waren ihm wichtig. Er hat andere geheilt, er hat für andere gebetet. Er wollte den Menschen von Herzen helfen, weil sie ihm wichtig waren. Und wenn wir in der Apostelgeschichte von Heilung lesen, dann meist dann, wenn Nachfolger von Jesus andere geheilt haben und für andere gebetet haben. Auch im Jakobusbrief zum Beispiel, da werden die Kranken aufgefordert, zu den Ältesten zu gehen der Gemeinde und für sich beten zu lassen. Wir können jederzeit selbst mit unseren Krisen, Herausforderungen zu Gott kommen und ihn um Heilung bitten. Dazu sind wir eingeladen. Doch irgendwie liegt eine besondere Kraft, ein besonderer Segen darauf, wenn wir nicht nur für uns selbst um Heilung beten, sondern wenn wir für andere um Heilung beten. Wenn wir füreinander in Liebe beten. Dann, wenn es in unserem Gebet nicht nur um uns selbst geht, sondern wenn wir im Gebet für andere einstehen, damit Gott sie heilen möge. Und genau dazu hat Gott uns auch beauftragt. Und dazu möchte meine Frau euch ein kleines Zeugnis erzählen, wie sie das einmal erlebt hat. Ah, Mikrofon.
Danke, Johannes. Genau, ich will euch einmal erzählen, wie ich das erlebt habe. Es ist tatsächlich auch schon 3 Jahre her, aber da war ich mit den Kindern und Martin und Martins Mutter auf dem Spielplatz gewesen und hat mich so extrem doll verletzt auf dem Spielplatz, aber genau so, dass dann nachher, ich musste dann doch irgendwann noch zum Arzt und dann hatte der Arzt gesagt, naja, es ist so schlimm, Sie müssen in den Rollstuhl, weil meine Knie, also durch so einen Aufprall auf so einem Trampolin, hat sich der Oberschenkelknochen und der Unterschenkelknochen sind zusammengestoßen und die Kniescheibe ist kurze Zeit rausgeflogen und dann wieder, komischerweise war sie wieder drin und das ist bei beiden Knien passiert und ich war an dem Tag, wo das passiert ist, noch so erstmal kurz ohnmächtig geworden und dann aber habe ich kurz gesagt, es geht alles wieder und wir können noch den Spaziergang machen und bin halt noch dummerweise gelaufen. Genau, und dadurch habe ich dann noch einen Riss in den Unterschenkelknochen bekommen und dadurch war das alles noch so ein bisschen dramatischer und dann, als ich dann halt beim Arzt gewesen bin, meinte der, Sie müssen jetzt erstmal in den Rollstuhl, sonst müssen wir es nachher noch operieren. Das heißt, ich saß schon ein paar Wochen in dem Rollstuhl und dann hat sich das ein bisschen gebessert, aber in all der Zeit hatte ich permanent Schmerzen. Also es ging einfach nicht weg. Ich hatte so dolle Schmerzen, auch die Schmerzmedikamente haben nicht mehr geholfen. Und dann konnte ich aber Stück für Stück auf Stützen so laufen und wir hatten bei uns in der Kirche einen Gebetsabend, also eine Gebetswoche gehabt Und zu der Zeit in Hamburg kam auch noch mein Onkel und meine Tante zu Besuch mit den Kindern. Und genau, und ich habe schon zu Martin gesagt, ich bin sowieso schon so beschäftigt und das schaffe ich nicht. Geh du doch zum Gebetsamt. Und war Martin im ersten Gebetsamt da gewesen und ich glaube auch noch im zweiten Gebetsamt. Und am dritten meinte er so, nee, heute bist du dran. Und dann habe ich gesagt, ich kann auch nicht mehr Auto fahren, ich habe gar keine Lust. Und dann meinte er, doch, ich möchte, dass du da heute Abend hingehst. Okay, und dann hat er gesagt, und wenn ich dich doch wieder abhole, das, wir nehmen alles auf uns, kein Problem. Naja, und dann war ich dann an dem Abend beim Gebetsamt gewesen und ich saß so in der hintersten Ecke und dachte so, oh, ey, ich habe eigentlich gar keine Lust. Und dann haben wir halt eine gute Zeit zusammen gehabt und dann kam tatsächlich noch die Heidi vorbei, unsere Pastorin mit, und meinte so, Rahel, lass uns doch nochmal für dich beten. Und ich sag so, ach, brauchst du nicht, alles gut, mir geht's gut so, ja. Genau, wie man so ist. Und dann hat sie gesagt, nee, Rahel, komm, wir beten als ganze Kirche nochmal für dich. Und ich dann noch so, oh ey, müsste ich das jetzt machen, so im Kopf gedacht. Aber ich dann so, okay, gut, das nehme ich jetzt für mich, aber ich habe gar keinen Glauben. Das war tatsächlich für mich, deswegen wollte ich auch nicht, dass gebetet wird eigentlich. Ich habe gar keinen Glauben, dass ich jetzt geheilt werde, so. Das war so mein Gedanke, aber sie waren alle ganz nett, haben alle für mich gebetet. Und dann hat mich jemand auch nach Haus gefahren und ich bin dann halt irgendwann ins Bett und bin am nächsten Morgen aufgestanden und ich wurde jetzt nicht geheilt, dass ich wieder hochgesprungen bin, aber ich hatte keine Schmerzen mehr von da an, nie wieder diese Schmerzen, die ich permanent hatte. Und es war so für mich, ich konnte es gar nicht glauben und ich bin an dem Morgen aufgestanden und meinte zu Martin, ich habe keine Schmerzen. Und Martin auch noch so zu mir, ja, warte erst mal ab. Genau, und dann war das schon so ein halber Tag und ich habe dann auf Arbeit angerufen und meinte so, das kannst du wirklich jetzt sagen, bei euch im Pastorenteam, ich habe wirklich keine Schmerzen mehr. Und das war so für mich, ich habe keinen Glauben gehabt an Heilung in dem Moment, weil ich schon so lange Schmerzen hatte, weil es einfach nicht weggegangen ist. Aber es gab Menschen an meiner Seite, die daran geglaubt haben und es tut so gut zu wissen, dass wir nicht alleine dastehen, sondern dass wir Menschen haben, die uns unterstützen und die auch in manchen Zeiten, wo es uns so schlecht geht, Glauben für uns haben und für uns mitglauben. Genau.
Yes. Rahel hatte bestimmt zu dem Zeitpunkt schon einige Mal für ihre Knie gebetet, sehr häufig, und irgendwie hatte sich nichts verändert. Und dann hat die Gemeinde für sie gebetet und Gott hat gehandelt. Warum genau dann? Ich weiß es nicht. Aber es zeigt mir, es liegt eine besondere Kraft darauf, wenn wir auch füreinander beten, wenn wir für andere beten und nicht nur für uns selbst. Und so ist es auch bei den meisten Heilungen im Neuen Testament. Und all das, was Jesus tat an Wundern, das wirkte er in der Salbung, in der Kraft des Heiligen Geistes. Jesus hatte keine Wunder getan oder fast keine bis zu seiner Taufe. Und dann wurde er getauft und dann wird berichtet, wie der Heilige Geist auf ihn gekommen ist. Und Jesus fing an, ein Wunder nach dem anderen zu wirken. Und genau so, wie Gott Jesus seinen Heiligen Geist geschenkt hat, möchte er uns auch heute, und tut er es auch, seinen Heiligen Geist schenken. Und wenn wir Jesus nachfolgen und erlebt haben, dass Gott uns seinen Heiligen Geist geschenkt haben, dann gilt dieser Vers, Lukas 4, auch für uns. Und ich möchte ihn noch mal leicht verändert vorlesen. Lukas 4, Vers 18, Übersetzung nach Martin. Der Geist des Herrn ruht auf dir, denn er hat dich gesalbt, um dem Armen gute Botschaft zu verkünden. Er hat dich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehend werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Ich bekomme immer so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich mir das vor Augen führe. Das ist die Berufung, der Auftrag, den Gott mir durch seinen Heiligen Geist gegeben hat. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde anfangen, füreinander zu beten. Zu Hause, im Supermarkt wegen mir, am Arbeitsplatz. Jesus kam, um zu heilen. Und er möchte uns gebrauchen als seine Werkzeuge. Wir dürfen sein Werkzeug sein. Lasst uns mutig sein und anfangen, füreinander zu beten. Diese Welt braucht Heilung. Diese Welt braucht Wiederherstellung. Wir brauchen Heilung und wir brauchen Wiederherstellung an der einen oder anderen Stelle. Und das wollen wir jetzt auch gemeinsam machen. Ja, ich möchte nur darüber reden, sondern wir wollen jetzt als Gemeinde in einen Punkt geben, wo es diesen Raum gibt. Das Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen. Und wir wollen einen Punkt machen, wo wir nochmal diesen Raum geben, füreinander zu beten. Und ich möchte einfach mal so ein bisschen, um die Situation abschätzen zu können, fragen, wer sagt denn, ja, ich möchte heute für mich beten lassen, für irgendeine Form von Heilung? Gibt es hier jemand, der das sagt? Einfach mal so. Okay, wunderbar. Okay, das sind einige. Richtig gut. Wir werden das so machen, wie beim letzten Mal, dass die Beter, die sich schon im Vorfeld gemeldet haben, dort im hinteren Bereich aufstellen. Und ich möchte euch ermutigen, seid mutig, steht auf, geht zu ihnen hin, während der Lobpreis ist und lasst für euch beten. Ja, und diejenigen, die hier in der Gemeinde sind, ihr dürft natürlich Lobpreis machen, ihr dürft aber auch gerne mit für die beten, die dort hinten hingehen. Ja, und wenn du dich nicht gemeldet hast, aber plötzlich denkst, oh, ich brauch's eigentlich auch, darfst du auch noch gehen. Ja, es ist noch nicht zu spät. Du kannst noch mutig sein und auch heute da noch für dich beten lassen. Und wenn du sagst, oh, aufstehen mag ich nicht, du kannst auch einfach deinen Nachbarn fragen, ob er für dich betet oder deine Nachbarin. Ja? Aber ich ermutige euch, lasst uns aufstehen und füreinander beten lassen. Ich möchte noch einmal beten. Gott, ich danke dir. Ich danke dir, dass du Jesus auf diese Welt gesandt hast, um uns zu heilen an Körper, Geist und Seele. Dass du all das wiederherstellen möchtest, was in unserem Leben durch die Werke des Teufels auf die eine oder andere Art und Weise kaputt gegangen ist. Und ich bitte dich, ja, dass du genau das heute Morgen tust, dass du mit deinem Heiligen Geist diesen Raum erfüllst und dass du Herzen anrührst, dass du uns anrührst an unserem Körper, dass du uns befreist, wo wir einfach gebunden sind und heilst, wo wir krank sind. Danke, dass du hier bist und dass wir zu dir als zu unserem Papa voll Vertrauen kommen dürfen. Amen.